Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Herzlich willkommen bei Heartbeat. Heute dürfen Michael Trautmann und ich zwei Gäste von TikTok begrüßen, und zwar Julius Winter und Mirko Hecker. Euch stellen wir gleich vor, aber ich will mal ganz kurz eine Sache einleiten. Ich habe nämlich vorbereitend zum Podcast überlegt, wie lange gibt es eigentlich schon TikTok? Und ich bin etwas überrascht gewesen, weil in den Anfangszeiten, nämlich gerade als App, das war 2018. Und so richtig, wie wir aus dem Kontext Marketing das kennen, sogar einige erst 2020, weil da erst die Ad Solutions dazu gekommen sind. Und jetzt reden wir über eine Firma und mit zwei tollen Vertretern, die eine Firma, die es seit 5 Jahren in Deutschland gibt und die etwa 25 Millionen User monatlich erreicht. Und das mit einer Verweildauer von mindestens 1 Stunde und in den jungen Zielgruppen sogar länger, 70, 80 Minuten. Und wenn das kein Grund ist, toll, dass ihr da seid, Mirko und Julius.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir können auch noch erzählen, dass es nicht nur die 25 Millionen Deutsche sind, die TikTok nutzen, sondern insgesamt aktuell mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Und das ist in der Tat eine erstaunliche Leistung,
ja. Ja, absolut. Aber vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz vor, und weil wir haben so viele Fragen, wir müssen euch jetzt aber einmal ganz kurz vorstellen, wenn wir das weg haben. Erzählt doch mal.
Mirko.
Ja, mein Name ist Mirko Hecker. Ich bin jetzt auch schon relativ lange bei TikTok, habe hier nämlich 2021 angefangen, also bin im 4. Jahr. Leite aktuell unser Team für den Schweizer Markt und bin gerade dabei, mit dem Team unser nächstes Sales Office in der Schweiz zu eröffnen tatsächlich.
Ja, hi, und ich bin Julius. Ich bin der Executive Creative Consultant für den Dachmarkt und komme eigentlich von eurer Seite, war früher selber Werber, Kreativdirektor bei Heimat und bei vielen anderen Agenturen vorher, Miami Ad School kennt. Und bin jetzt noch nicht ganz im 4. Jahr, aber auch schon seit 3 Jahren mit am Start. Und im Wesentlichen ist es meine Aufgabe, so ein bisschen der Missing Link zu sein zwischen der Welt der Agenturen, der Kunden und auch unserer Plattform.
Super klasse. Darf ich vielleicht direkt mal an dich fragen, Julius, wenn man so TikTok sieht, was ist denn jetzt eigentlich TikTok eigentlich wirklich? Also man hatte mal TikTok immer so gefühlt, so Trends, Tanzen, irgendwelche crazy Schminkdinger. Aber was ist denn TikTok eigentlich wirklich, auch aus Sicht eines Kreativen?
Ja, super Frage. Also im Wesentlichen, TikTok ist eine Entertainment-Plattform. Das ist immer das, was so ein bisschen vergessen wird. Wir sind keine Social-Media-Plattform. Wir werden ganz häufig mit Social-Media gruppiert. Wir verstehen das auch, aber unser Inhalt ist näher an dem, was YouTube macht. Und nicht so sehr, was auf Instagram zum Beispiel passiert. Ne? Es ist halt aber dann ein Kurzvideo in dem Sinne. Und wenn du mich jetzt als Werber fragst, und da hole ich nur ganz kurz aus, für mich ist TikTok eigentlich das kreative Diktat, das zurück ist. Und das ist das, was ich so toll finde an TikTok und deswegen ich auch unbedingt zu TikTok wollte. Weil im Wesentlichen ist der Ad-Space und der User-Generated-Content genau dasselbe. Weil es erscheint im Feed zwischen all dem Kram, weswegen die Leute auf die Plattform kommen, und deswegen muss deine Werbung Content sein und muss nach den Regeln von der Community spielen. Und das ist das, wo ich dachte so, hey, ich bin jetzt bei TikTok, ich weiß aber auch, wie Werbung funktioniert, und jetzt komme ich zurück in das zu all meinen Kollegen aus den Agenturen, die ich über die letzten 10 Jahre kennengelernt habe, und sage so, jetzt ist es soweit, all die kreativen Ideen, die funktionieren jetzt, weil das ist das, was die Community sehen möchte. Den Kram, den wir beim Ausdenken immer hatten, wo die Leute gesagt haben, das kauft der Kunde eh nicht. Das ist jetzt genau der Kram, der super performt, ja? Und auch Conversion, also auch Lower Funnel und all solche Sachen. Und deswegen ist für mich TikTok die ideale Werbeplattform.
Mirko, wenn man jetzt du von strategischer Seite mal drauf guckst, du machst Brand Partnerships, wie erklärst du aus einem Marketingchef den Unterschied zu Instagram und YouTube? Ne? Also Instagram und YouTube haben ja beide auch eure Vertical Videos eigentlich kopiert, geklaut, wie immer man es nennt, haben sich da sehr angepasst. Es gibt eine Zweitverwertung von viel TikTok-Content auch auf den Plattformen, versuchen auch einen Algorithmus zu machen, der ähnlich funktioniert wie eure, aber alle, die ich kenne, die sehr, sehr intensiv bei euch sind, sagen, der TikTok-Algorithmus ist non-beatable. Erzähl du mal, wie erklärst du es Kunden?
Genau so, nämlich mit dem Algorithmus. Die bisherigen Social-Media-Plattformen basieren alle auf einem Social Graph. Das heißt, du als Nutzerin siehst in der Regel Inhalte, die dein Netzwerk konsumiert und auf Basis der Konsumtion deines Netzwerks schlägt dieser Algorithmus dir dann Inhalte vor. Der TikTok-Algorithmus schlägt dir aber Inhalte vor, von denen er ausgeht, dass sie dich als nächstes begeistern. Das heißt, er kennt dein individuelles Nutzungsverhalten und nicht das deines Netzwerks auf der jeweiligen Plattform und fokussiert sich damit sehr stark auf dich. So, was bedeutet das jetzt für ein CMO aus strategischer Sicht? Es bedeutet, dass sich eine Marke, die auf TikTok im Idealfall so unterwegs ist, wie unsere KreatorInnen auch auf der Plattform unterwegs sind, nämlich unterhaltend und möglichst, wie wir immer sagen, nativ. Diese Marke kann sich nicht mehr auf ihren Followern ausruhen, wie wir das aus den sozialen Medien kennen. Ne, da baust du dir eine Followerschaft auf, hast irgendwann, sagen wir mal, 2 Millionen FollowerInnen und weißt, okay, mein nächster Post hat Reichweite von XY. Das kannst du dir relativ klar ausrechnen. Bei TikTok sagen dir die FollowerInnen nur etwas über deinen Erfolg mit deinem Content in der Vergangenheit und nichts über dein nächstes Video. Heißt, ganz kurz zusammengefasst, du bist gezwungen, mit jedem Content wieder so kreativ wie möglich zu sein. Ansonsten hast du verloren.
Mhm. Super.
Und das ist natürlich für viele Unternehmen eine Hürde, weil wie findet man eigentlich eine vernünftige Balance zwischen einer nötigen Posting-Frequenz in Anzahl und natürlich in Qualität und einer realistischen Chance, so viel Content produzieren zu können?
Test and learn. Das ist die einzige wirklich verlässliche Antwort. Man muss auch immer unterscheiden zwischen organischem Content und dann paid. Ja? Der Vorteil, den du bei TikTok hast, und das versuchen wir unseren Kunden immer nahe zu bringen, probier dich aus. Stell Content auf die Plattform. Wenn er nicht funktioniert, wir haben gerade über den Algorithmus gesprochen, wird er eh nicht gesehen.
Mhm. Deswegen, aber das funktioniert natürlich bei allen anderen Plattformen genauso. Das ist jetzt keine keine TikTok-Regel, nicht? Ihr habt natürlich durch diese Prämisse, dass ich eigentlich immer wieder mich neu beweisen muss, damit ich immer wieder, was übrigens hervorragend ist, muss ich mal dazu sagen, weil nichts ist schlimmer, als immer wieder die gleiche Leier nochmal zu machen, nur weil sie einmal funktioniert hat. Aber ich habe natürlich hier dadurch jetzt noch eine ganz andere Anforderung an für das Marketier. Ja. Ne? Ja. Aber lass uns, bevor wir über die Hürden reden, ja, lass uns noch ein bisschen mehr über die Chancen sprechen, weil ihr habt eine deutlich höhere Engagementrate als alle anderen Plattformen, das ist auch ein Kompliment, das muss man erstmal haben und dann reden wir nicht über ein bisschen, sondern über 3, 4, teilweise 5-mal so hoch, das muss ja auch irgendwie einen Grund haben und ihr seid aber nicht mehr nur die junge Zielgruppe, klar ist das ist Gen Z top, auch in der Verweildauer, aber ihr trefft andere auch, erzählt mal bitte.
Ja, also das ist so ein bisschen der Mythos, mit dem haben wir bis heute noch zu kämpfen. Ne? Wir wissen die Ursprünge von TikTok und damals Musical.ly und es ging um Lip-Syncing und all diese Sachen. Aber das sind halt auch so Gerüchte aus der Vergangenheit. Ne? Schon während Corona hatten wir einen ganz starken Wachstum im Segment 25+. So, also da sind wir extrem gewachsen und mittlerweile haben wir halt auch mehr User auf der Plattform, die über 25 sind und die drunter sind. Und tatsächlich sind wir gerade auch am stärksten wachsend bei 35+ und auch 55+. Wir werden wahrscheinlich nie die Plattform sein für Best-Ager. Ja, das ist auch komplett in Ordnung. Aber die Zeiten, dass man sagt, da ist nur die Gen Z unterwegs, das stimmt nicht. Mhm. Plus, und das ist, glaube ich, auch, was wir in der Branche ganz häufig vergessen. Das sage ich auch immer meinen Kunden, weil ihr kennt es wahrscheinlich auch. Da kriegst du dann ein Briefing, oh mein Gott, wir müssen die Gen Z ansprechen. Und die jungen Leute, ich sage so, die Ältesten von denen sind schon 28. Die haben ihre Quarter-Life-Crisis bald. Die sitzen bei euch im Unternehmen. Das Problem ist dann fast eher schon die Gen Alpha, ja? Also die mittlerweile die Ältesten auch schon 12 sind. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass auch diese ganze Zielgruppenthematik und das hat natürlich auch seine Regeln, aber wir wissen alle, jemand, der 55 ist und Berlin lebt in Friedrichshain, ist vielleicht nochmal jemand anderes, der 55 ist und auf dem Land in einem Vorort von Augsburg oder so lebt. Ja, das ohne Wertung, aber es gibt halt auch im Content und dem, was die Leute interessiert, sehr viele Überschneidungen bei uns auf der Plattform und da kannst du mit einem gut durchdachten kreativen Asset den 20-Jährigen ansprechen, aber halt theoretisch auch genauso den 55-Jährigen.
Ich habe aber, vielleicht gehen wir da einmal nochmal tiefer rein, weil meine Söhne, beide Gen Z, die haben quasi mir damals sowohl Snap verboten als auch TikTok. Ich sag, Papi, wir wollen dich da nicht sehen. Das ist peinlich. Also gibt es sowas, dass junge Menschen gerne wollen, dass, also Facebook ist ja jetzt, da bin ich nicht mehr mit 60, ist mir zu alt. Ne? Also ich habe das Gefühl, auf Facebook sind jetzt die Großeltern unterwegs. Ich habe nichts gegen Großeltern, will gerne bald auch selber Großvater werden. Aber gibt es sowas, dass die Kernuserschaft eigentlich die Älteren nicht da haben möchte oder ist das Quatsch?
Das Gegenteil sehen wir sehr häufig. Nehmen wir mal den ganzen Themenkomplex Fitness. Da gab es auf den Social-Media-Plattformen Fitness-Influencerinnen, die waren 20. So, Pamela Reif war mal eine der größten. Eine der größten Fitness-Influencerinnen im deutschsprachigen Raum ist Erika Rischko. Ich habe sie mal kennengelernt. Die gute Dame ist mittlerweile, ich glaube, 82. Ich will ihr nicht Unrecht tun, aber sie ist definitiv über 80. Und warum ist sie so groß geworden auf TikTok? Naja, weil dann doch die verhältnismäßig junge Zielgruppe ihren Content so gut findet, dass sie diesem Content Reichweite verleiht. Es gibt Beispiele mittlerweile von Seniorenheimen, die ganz herzzerreißenden Content machen, wirklich tollen Content, damit sehr erfolgreich sind. Dass man nur unter seinesgleichen als junger Mensch auf unserer Plattform bleiben will, kann ich zumindest von meiner Erfahrung her wirklich ausschließen. Ja.
Ich glaube, Michael, ich frage dich, wolltest du bei TikTok tanzen und haben deine Söhne es dir deswegen verboten? Oder?
Also die fürchten ja eher immer, dass ich singe und ich habe auch immer noch überlegt, ob ich mich als The Real Elevator Boy, weil ich immer im Fahrstuhl singe, wenn keiner drin ist, nochmal positioniere, aber das warte ich nochmal ab.
Das wäre übrigens schon wieder sehr, sehr lustig. Ja.
Also nochmal einen kurzen auch Hinweis zur Gen Z, weil das habe ich mal für meine Kunden in der Schweiz ausgerechnet. Julius sagte, die ältesten Vertreter dieser Generation, ne, von denen wir immer sagen, das sind die Jungen, die sind bald 30. Ja. 2030 wird diese Generation über ein jährliches Einkommen von über 30 Billionen Dollar weltweit verfügen. Das ist 40 Mal das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Wenn ihr mich fragt, eine relativ relevante Zielgruppe.
Gute ja? Frage. Gut. Ich glaube, es ging eher darum, dass wir natürlich als AgenturvertreterInnen natürlich immer das Thema haben, wir haben Zielgruppen von bis, ne? Das ist ja die Lieblingszielgruppe 14 bis 59 und dann ist TikTok, das fällt für uns ja nicht an. Und wenn wir um die Ecke kommen und sagen, doch, das durchaus, es kommt natürlich auch da wieder drauf an, womit. Vielleicht, ich würde gerne noch eine Frage stellen, so das Thema so Kampagnen oder Always On oder nur Paid. Natürlich, die Antwort wird immer sein, da will ich euch auch gar nicht in die falsche Ecke bringen, Paid muss immer irgendwie mit dabei sein, aber was ist eigentlich das Rezept? Always On oder eher doch richtig Campaigning?
Ja, also Da muss ich kurz ausholen. Ich glaube, das hat auch immer ein bisschen mit dem Verständnis zu tun und die meistgesagte TikTok-Sache, es kommt drauf an, was eure Ziele auf der Plattform sind. Ne? Man muss sich immer die User Experience vor Augen halten. Am Ende des Tages gucken die Leute auf ihr Handy und zwischen dem User-Generated Content erscheint der Content der Brand. Und das ist jetzt erstmal egal, ob das Paid oder Organic ist. Klar, bei Paid steht Paid unten links in der Ecke, ja. Aber ihr wisst es selber, keiner guckt sich eher was an, nur weil er weiß, ein Kunde hat dafür Geld ausgegeben. So funktioniert es leider nicht. Deswegen der Distributionsweg, wie das auf der ihre For You-Page kommt, ist denen erstmal grundlegend egal, weil es immer um guten Content geht. Jetzt sind wir natürlich gefragt, in der Branche dann zu sagen, und das ist das, was ich meinen Kunden von Anfang an erkläre und schließt auch an eine Sache an, die du am Anfang auch gesagt hast, was die, sag ich mal, die Masse an Content betrifft, wir müssen in Kampagnen denken und wir müssen in Kampagnenarchitektur denken und wir müssen auch gleichzeitig darüber nachdenken, Content-Effizienz, wo bekommen wir all den Content hin, weil wenn die Leute im Schnitt 90 Minuten am Tag auf der Plattform in Deutschland sind, hat man natürlich auch extrem viele Kontaktpunkte mit der Community und neben natürlich Produkten, die wir haben, was jetzt das Thema Platzierungen betrifft, muss man sich ja natürlich überlegen, wie kommen die User mit dem Content in Berührung und wie bauen die Sachen aufeinander auf. Ne? Und wenn wir jetzt nur über klassischen Funnel reden von Awareness, Consideration und so weiter, das muss ja eine gewisse Orchestrierung haben. Ja? Und deswegen bin ich totaler Fan von Kampagne und das fehlt mir ehrlich gesagt als Appell an alle Zuhörer und an den Markt auch, wirklich vernünftig in Kampagne auf TikTok zu denken, nicht zu denken, 5 Assets sind eine Kampagne, ja, wo sich jedes Asset auch absolut ähnelt. Das ist so ein bisschen die alte Regel der 3 Printanzeigen. Ja? Man hat sein Konzept, ändernde Key Visual, ändernde Headline, bam, das ist eine Kampagne. Das funktioniert heutzutage aber nicht mehr so wirklich. Und ich sage da immer so die Metapher von, wenn ihr nur auf ein Pferd setzt im Rennen, ja, dann ist die Chance, dass das gewinnt, nicht so hoch. Wenn ihr auf alle Pferde setzt, dann muss ja eins durch die Ziellinie kommen. Deswegen geht es bei uns immer viel um eine Diversifizierung von Content und mehr Content, also Kampagnenlogik. Wie baut mein Messaging aufeinander auf? Wie hole ich die Leute aus der User Experience also rein? Vor allem, wenn man weiß, sie können das Asset ja auch sofort wegswipen, weil wir haben ja keine Forced Views und deswegen ist Kampagne super, super wichtig.
Mhm. Inwieweit ist es wichtig für Marken, sich so auf bestehende Trends drauf zu schmeißen? Es gibt ja bei euch immer wieder neue Trends, die die Plattformen machen. Also einen, den ich zum Beispiel faszinierend finde, weil ich selber schreibe, ist jetzt für Sachbücher nicht ganz so relevant, aber BookTok zum Beispiel finde ich faszinierend. Ja. Vielleicht erzählt ihr nochmal ein paar andere Trends, die gerade wichtig sind und sich lange halten und dann vielleicht auch den Zusammenhang, ob das für Marken relevant ist, ob Marken vielleicht sogar auch in der Lage sind, selber Trends loszutreten.
Ja, da sprichst du gerade mein absolutes Lieblingsthema an, weil ich hasse das Wort Trends, weil es so missverstanden wird und ich verstehe das da draußen im Marketing auch und ich verstehe auch jeden, der sich mit der Plattform nicht auseinandersetzt. Du hörst irgendwas und dann sagt man, ja gut, das muss man jetzt machen. Mhm. Keine Marke und keine Kampagne ist auf Trends aufgebaut. Weil die Trends sind das, was in der Community passiert. Und gerade wenn irgendein Song viral geht oder irgendetwas, 95% gibt es sowieso Licensing-Issues. Ja? Das dürft ihr gar nicht benutzen, außer ihr wollt 20.000 Euro für ein Asset bezahlen, weil ihr den Song jetzt haben wollt. Und deswegen ist es noch keine Garantie, dass es ein gutes Asset ist. Ich gehe lieber immer so über die Ecke von Relevanz. Ja? Mhm. TikTok ist ein Multiplikator. Alles, was da draußen in der Welt passiert, da reden die Leute drüber, ja. Und es ist erstmal egal, ob das aus TikTok geboren ist. Das heißt, das ist so ein Lieblingsbeispiel von mir. Ich weiß nicht, ob ich erinnert, vor 2 Jahren oder so hieß es in Mexiko, da wurden Aliens gefunden. Das war so eine richtige Ente. Und kam natürlich heraus, das war nicht wahr. Das ist dann so ein bisschen viral gegangen, aber das kam nicht aus TikTok. Aber auf TikTok haben die Leute drüber gesprochen. Also haben Brands Bilder von diesen Aliens genommen, die so ein bisschen vertrocknet aussahen. Und ich kann mich da noch so eine Flixbus-Anzeige erinnern. Da stand dann einfach, ich nach einer Flixbus-Fahrt, die 10 Stunden dauert. Ne? Das war dann so, jeder redet drüber, der Algorithmus ist damit angefüttert. Ich versuche das zu nehmen und versuche es auf meine Brand zu applizieren. Aber da könnt ihr euch ja natürlich gleich vorstellen, daraus kann man jetzt nicht die Mexiko-Alien-Kampagne machen, die irgendwie 2 Wochen rennen. Ne? Deswegen dieses Thema Trends, das ist ein Puzzle-Piece in einer Content-Strategie und du kannst es auch definitiv so machen, dass du mal sagst, hey, wir gehen jetzt mit einer Kampagne online, die Kampagne sieht so und so aus, was ist denn gerade aktuell, wo können wir denn gerade so ein Viewing-Habit nutzen und das auf uns applizieren. Ich würde aber nicht empfehlen zu sagen, rein über Trends, weil das ist auch eine Dynamik. Immer mehr und mehr Brands machen das und das kann man halt schlecht machen.
Es wird auch gerne mal unangenehm, ne?
Absolut unangenehm.
Also man darf das nicht vergessen.
Ja.
Ich glaube, das Schlüsselwort hier ist dann vor allen Dingen aber auch Geschwindigkeit. Ne? Also wie Julius sagt, es ist vollkommen falsch, nur auf Trends zu setzen. Es kann aber durchaus mal gut sein, wenn du in deiner Content-Strategie Trends zitierst, sag ich mal. Aber da musst du schnell sein. Wenn du da noch 3 Abstimmungsschleifen mit der Agentur und dem CEO hast und bist dann eine Woche später mit dem Asset draußen, dann wird's peinlich im schlimmsten Fall.
Absolut. Ich glaube, es funktioniert, also wir sagen immer, Trends funktioniert nur bei Fast Mover und Early Adapter, weil alles danach ist es dann auch meistens wird's dann so ein bisschen grenzpeinlich, so, weil da hat man gewartet, ob es funktioniert, aber es funktioniert halt schon nicht mehr. Ne?
Genau, dann interessiert es die Leute auch einfach nicht mehr. Ich glaube, was hier wichtig ist, durch diese Trends zu lernen, wie die Community, wie die Dynamiken funktionieren, um daraus selber was zu lernen, weil du hast das auch gerade selber angesprochen, können Brands selber Trends starten? Haben sie noch nicht so wirklich gemacht, bin ich ehrlich, aber natürlich, das Potenzial ist absolut da.
Was würdet ihr denn einem Werbetreibenden empfehlen, einem Marketeer empfehlen, wo er seine Trends am besten denn herholt, wenn er nicht irgendwie eine astreine Agentur an der Seite hat, die ihm damit regelmäßig bedient?
Du kannst bei uns im Business Center auf TikTok, also TikTok for Business, kannst du das zum Beispiel checken lassen. Wir haben mittlerweile eine, oder checken, ne? Welche Hashtags trenden gerade, in welchem Bereich oder in welcher Region besonders. Wir haben mit Symfony neue KI-Lösungen am Start, die du einfach fragen kannst. Ich bin eine Marke aus dem FMCG-Bereich, zeig mir mal gerade in meiner Region Deutschland oder Dachraum die wichtigsten Trends rund um Food-Produkte zum Beispiel. Und dann gibt die KI dir Antworten. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Ja.
Da muss ich als Kreative natürlich trotzdem nochmal ergänzen. Weil, klar, wir haben im Creative Center, da seht ihr, was trendet oder so. Aber ich glaube, das Wichtige, um dann Content zu generieren, ja, um auch, wie du auch selber gerade gesagt hast, damit es nicht peinlich wird, damit es nicht unangenehm wird, du musst den Trend selber verstehen. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, so ein Trend ist nicht so, oh, das sehen die Leute, deswegen mache ich das jetzt auch und deswegen findet es jeder cool. Nein, ein Trend auf TikTok ist sowas wie ein Insider-Joke. Ja? Und wie wir das aus unserem Freundeskreis kennen, du hast nur eine gewisse Halbwertszeit, wie häufig du den erzählen kannst, dass noch jemand lacht. Und der wird erst wieder lustig, wenn du vielleicht einen neuen Spin dran machst, wenn du ne, selber wieder kreativ damit bist. Einfach immer nur Copy-Paste funktioniert dann auch nicht. Deswegen ist mein Tipp am besten, seid auf TikTok, dann bekommt ihr mit, wie die Sachen entstehen und dann bekommt man auch ein Gefühl dafür.
Ich würde gerne nochmal tiefer gehen, vielleicht habe ich auch das falsche Wort gebracht und damit die Diskussion in die falsche Richtung gelenkt. Versuchen wir es mal über das Thema Themen. Ne? Also ich habe gehört, dass auch mittlerweile TikTok für Lernen für viele Leute auch ein Format ist. Ne? Also ganz am Anfang Musik, dann Tanz, dann irgendwie Entertainment, dann Witz, dann Spanks, whatever, aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Bereiche. Vielleicht gebt ihr nochmal so ein bisschen einen Überblick, was es überhaupt alles für Themen gibt. Ne? Also Fitness habe ich jetzt gehört, aber was sind eigentlich so die großen Themen, die auf TikTok gemacht werden?
Alles. Also ich glaube, das
ist auch eine Antwort, ja.
Nee, aber definitiv, weil es gab keine Veränderung. Erstmal haben alle nur getanzt, dann haben sie Comedy-Stitches gemacht oder irgendwie so. Das ist Mit jedem neuen User auf der Plattform gibt es neue Interessenfelder auf der Plattform. Ja, du hast Leute, die sich von Tarot überhalten bis zu Häkeltipps geben. Es gibt bei uns auch einen Stem-Feed, ne, wo es nur um Science, Engineering, Mathematics und all sowas gibt. Also jeder Interest findest du auch auf der Plattform, von Superhelden-Nerds, politische Streitgespräche, Autobastler, Werber, ja. Ne, sind auch auf der Plattform, reden über Werbung, über Marketing in dem. Also es gibt natürlich
Top. Grüße gehen raus an Olli Voss.
Grüße gehen raus an Olli Voss. Gibt aber natürlich auch noch viele andere. Und ich glaube, das ist das, und deswegen liebe ich TikTok, weil TikTok ist Market Research. Und das sage ich auch allen, geht auf die Plattform, ihr seht da, welcher User-Generated Content schon gut funktioniert, indem ihr einfach den Hashtag eingibt. Wir sind eine Search Engine by Accident. Gerade Gen Z googelt mehr auf TikTok, als dass sie auf Google googelt, weil du natürlich in sehr kurzer Zeit sehr mundgerechten Content über ein Thema bekommst. Und wenn du dann Worte, selbst wenn du nach Versicherungen ja bei uns suchst, hast du über 3 Millionen Videoposts, weil Leute sich dazu austauschen. Das heißt, es gibt eigentlich kein Thema gefühlt, das es nicht gibt.
Wir haben gerade das läuft schon ein bisschen länger, das ist nicht so überall groß bekannt. Wir haben einen Mint-Feed. Das heißt, du kannst dir neben dem normalen For You-Feed, kannst du dir oben so ein Tab anheften in der App und dann siehst du nur Mint-Inhalte. Die sind im Moment noch überwiegend englischsprachig, aber sollen da auch in verschiedenen Sprachen ausgerollt werden. Also tatsächlich für, ich sag mal, SchülerInnen, die aus dem Physik- oder Matheunterricht mal aus dem Klassischen ausbrechen wollen und ein bisschen Inspiration kriegen, finden hier nur naturwissenschaftliche Inhalte. Mhm. Mathe ist, glaube ich, ein großes Thema. Wenn ich mir angucke, wie meine 12-jährige Tochter Mathe lernt, dann passiert das auch ganz viel mittlerweile über einen Mathelehrer, der auf YouTube oder bei uns Videos postet. Das ist super spannend. Mhm.
Vielleicht bei Mathe darf ich da, ich muss mal ganz kurz, weil mir brennt natürlich ein Thema die ganze Zeit schon unter den Nägeln, weil ich das gerade in den letzten Tagen immer wieder hatte und heute kam dann auch noch über den Horizont-Ticker, unsere Branchengazette, eine Meldung, diejenigen Insights haben, ist es gar nicht überraschend, aber jetzt startet offiziell das Thema Social Commerce oder beziehungsweise Commerce auf TikTok. Und das ist ja schon ein Highlight insofern, weil alle darauf gewartet haben und mit dem, was ihr an Reichweite habt und ist es natürlich nicht nur ein Kanal, sondern ist auch nicht nur eine Plattform, sondern wird das auf einmal zu einem ernstzunehmenden Player in diesem Bereich. Von daher vielleicht mal ganz kurz, ich glaube Nivea, About You ist dabei jetzt und andere. Erzählt doch mal so ein bisschen über euren neuen über den Social Commerce, ich wollte den Titel jetzt gerade sagen, ich sage ihn nicht, damit ihr ihn sagen könnt.
TikTok Shop ist das, was du meinst und TikTok Shop oder mit TikTok Shop tritt TikTok an, jetzt auch das Online-Kaufverhalten zu revolutionieren, sagen wir mal. Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir versuchen, wirklich ohne Medienbrüche jetzt eine Customer Experience hinzukriegen. Von Discovery in deinem For You-Feed, ne? Also du siehst, oh, Dirk hat aber da einen tollen Pulli an, was ist denn das? Und ich klicke drauf und komme sofort in den Shop, in dem dieser Pulli verkauft wird. Oder engagende Shopping-Erlebnisse, indem du in einem Livestream zum Beispiel die Präsentatorin oder den Präsenter des Produkts fragen kannst, kannst du das mal drehen, kannst du dir die Mütze mal andersrum aufsetzen, ne? Oder gibt es das auch in XS oder XXXL oder was auch immer, also unmittelbar mit den Käufern über die App dann auch interagieren und damit tatsächlich diesen, letzten Endes in Deutschland, wie ihr gesagt habt, fast 25 Millionen Nutzern ein besseres Shopping-Erlebnis online zu liefern, als sie das bisher haben, wo du über verschiedenste Touchpoints gehen musst. Das ist das Ziel.
Also ein echter Game-Changer für die Marken, für euch als Plattform natürlich auch, weil ihr habt ein ganz anderes Verhalten auf einmal und aber auch, glaube ich, dann für die bisherigen Platzhirschen, nicht? Weil Direct Commerce, ne, würde ich das mal fast nennen.
Ja, es wird ein Game Changer für die Marken, zumindest hoffen wir das sehr und sind auch davon überzeugt, weil du jetzt wirklich Direct to Consumer bist und das in einem Ökosystem abbilden kannst. Ne? Von der Awareness auf das Produkt bis zum Checkout nachher im Shop und damit auch die Optimierungsmöglichkeiten darauf. Wer könnte noch dran interessiert sein an dem Produkt? Das zum einen. Und ja, für Marken, aber wir sehen auch Riesenchance für KMUs hier, die bislang nicht in der Lage waren, ich sag mal, an dem Onlinehandel so stark teilzunehmen, weil es unglaublich aufwendig war, jetzt aber ihre Produkte über TikTok Shop zu verkaufen, sehen wir eine große Chance. Und da, wo TikTok Shop schon länger unterwegs ist in den USA, dazu haben wir auch Zahlen rausgegeben, hat es gerade auch im KMU-Bereich unglaublich viel den Unternehmen gebracht, ihre Produkte da anzubieten.
Korrigiere mich, ich habe gehört, in den USA ist schon weit über 1 Milliarde, die da gehandelt wird. Es sind in Großbritannien über 200.000 Händler irgendwie angebunden. Also das sind ja Zahlen. Das bedeutet ja, es ist kein Versuch mehr, sondern das wird jetzt einfach ausgerollt und wir werden wahrscheinlich eine ähnlich schnelle Entwicklung sehen wie mit euren Reichweiten. Macht ihr denn auch das Warehousing, also die ganze Logistik denn mit? Also wenn ich ein Mittelständler bin und ich habe bislang keine E-Commerce-Solution, bedeutet das, ihr würdet auch für mich das Handling und Co. übernehmen?
Das kannst du auswählen. Es gibt verschiedenste Optionen, wie du Shop nutzt. Du kannst es als reinen Marketplace benutzen, da deine Produkte anbieten und dann selber die Logistik übernehmen oder du schickst, ich sag mal, deine Paletten in eines unserer Lager und lässt die Logistik uns zusammen mit unseren Logistikpartnern, ne, da sind die üblichen dabei natürlich, komplett übernehmen und zahlst dafür dann einen Anteil an deinem Umsatz als quasi Handling-Fee. Ja.
Wahnsinn. Habt ihr dafür für Unternehmen auch Hilfe? Entschuldigung, Michael, aber ich muss das mal ganz kurz, weil es ist so, wenn man immer drüber liest und man hat die Jungs mal so direkt live, das muss man nutzen. Ich sagte ja vorhin, ich finde, wir haben eine Überforderung der Unternehmen im Bereich Content-Produktion, weil ihr seid ganz tief drin, ihr wisst genau, was, wie, was, wo funktioniert. Und es gibt Creator, es gibt InfluencerInnen, es gibt alles mit. Jetzt kommt noch der TikTok-Shop dazu. Das stellt ja nochmal die Content-Produktion auf den Kopf, weil es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, jetzt kann ich ein Live-Video machen und man kann mal einen Pullover anklicken. Das wird ja alles, wird ein Wissen benötigt, Technologie benötigt und so weiter. Gibt es da Lösungen, die man auch den Kunden und Kundinnen an die Hand geben kann?
Also du hast recht, als Allerwichtigstes ist natürlich, dass sich Unternehmen jetzt auch darauf einstellen, mit, ich sag mal, eigenen Content-Studios wirklich in der Lage zu sein, ihre Produkte auch plattformgerecht dazu zu präsentieren. Das können Unternehmen selber machen, das können Agenturen für Unternehmen übernehmen. Das ist immer dann eine strategische Make-or-Buy-Entscheidung. Wichtig ist aber, dass du hier natürlich auch immer schnell in der Adaption bist, eben die Interaktion, über die ich gesprochen habe, mit den Zielgruppen gewährleisten kannst, ohne dass da große Abstimmungsschleifen und so weiter und so fort stattfinden. Das ist super, super wichtig. Wenn du dann wissen willst, also wir haben natürlich, weil Deutschland ist nicht der erste Markt, wir haben Ergebnisse aus anderen Märkten, eine Zahl, die ich teilen kann, die hat mir eben noch ein Kollege rübergegeben, extra hier für den Podcast, das ist eine Kosmetikmarke in UK, P. Louise, die haben in einem 12-Stunden-Livestream $2 Millionen Umsatz generiert. Wahnsinn. Das heißt, jede Sekunde haben sie 2 Produkte verkauft in diesen 12 Stunden. Ja? Und das musst du natürlich auch handeln können. Heißt, wir haben Teams, die sich auch nur mit Shop befassen. Und als Kunde kann man aber uns natürlich, wenn man mit uns schon Kontakt hat, ansprechen, und wir vermitteln da die Kollegen, präsentieren Best Cases, helfen beim Setup, zeigen auch gerne natürlich, wie machen das andere Marken, inspirieren da, da kann man uns einfach ansprechen. Ja.
Krass. Absolut krass. Wie kommt man jetzt nochmal wieder auf den Boden?
Ich würde nochmal eine andere Einflugschneise nutzen. Also ich würde gerne nachher nochmal das Thema KI streifen, auch gerade was die Content-Produktion angeht, wie ihr das seht, kritisch oder begeistert oder eine Mischung. Aber ich würde vorher nochmal gerne auf TikTok als Unternehmen und Marke gucken. Habt ihr sowas wie Mission Statement? Also gibt es bei euch so einen Nordstern, wie ihr euch als Marke entwickeln wollt?
Ja, also die Basis ist schon immer gewesen und ist auch weiterhin Spreading Joy. Ich weiß, das klingt ein bisschen...
Gar nicht.
Aber ich glaube, das ist das, was jetzt mich zum Beispiel auch als Kreativen so stark motiviert. Ja, ich habe den Sprung aus den Agenturen rausgemacht, aber trotzdem das, was ich mache oder worüber ich gerne rede, und ich meine, ihr kennt es am besten, kreative Werbung zu machen, die Leute interessiert, damit Werbung nicht so unangenehm ist. Ne? Das ist der Sinn der Kreativwerbung. Und so ist der Content auf TikTok. Am Ende des Tages sind die Leute auf der Plattform, weil sie da sein wollen, nicht weil man sie zwingen kann. Und wir sind komplett user-fokussiert, weswegen auch die Werbung, deswegen haben wir keine Forced Views, halt auch Mehrwert für die haben muss. Und da merken wir halt gerade, na, das ist auch ein Prozess, das war bei anderen Plattformen auch nicht anders. Es braucht einfach eine Weile, bis es ankommt, bis es im Ökosystem ist. Aber wir sind da schon sehr disruptiv in dem Sinne, wo wir uns natürlich auch wo wir viele Glaubensgrundsätze so ein bisschen einbrechen müssen, weil wir am Ende immer wollen, dass der User eine gute Erfahrung hat. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Marketeers eine tolle Erfahrung haben. Deswegen können wir aber leider nicht Sachen sugarcoaten oder Leute eiskalt anlügen, weil am Ende des Tages entscheidet immer die Community. Und ich glaube, das führt sich halt auch immer wieder auf dieses Mission Statement Spreading Joy halt zurück, weil wir wollen da Best of Both Worlds haben.
Super, danke. Wir haben auch ein internes, Michael, wir haben ja in meinem alten Job damals beim GWA zusammen viel dieser Plattform besucht, zu denen ich jetzt in Konkurrenz stehe, im Valley und so. Wir haben, und daher kannte ich auch schon diese internen Mission Statements, wir haben eins, und das will ich mal hervorheben, bei uns heißen die Byte Styles, und das ist Always Day One. Und so wird hier gearbeitet, genau wie Julius sagt, wenn wir merken, dass für die NutzerInnen Produkt A verbessert werden muss, weil, dann wird hier niemand auch nur eine Sekunde zögern und das Alte, ich sag mal, wegschmeißen, um dafür ein besseres Neues aufzustellen. Und dann wird die ganze Mannschaft am nächsten Tag auf das neue Produkt gesetzt. Das muss man abkönnen, aber wenn man das einmal gelernt hat und du beschäftigst dich ja viel mit New Work und so, dann macht das auch richtig Spaß und dann rennt man wieder gemeinsam los und versucht, das Produkt als Ganzes besser zu machen und das ist wirklich, wirklich herausragend hier, ja.
Lass uns doch mal die Kurve vielleicht, wir sind, ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit weg ist, einfach sehr, sehr kurzweilig.
Nicht hingucken, Michael, weitermachen.
Ja, genau. Hingucken. Jetzt drehen ja gerade ganz viele Large Language Modelle in die Multimodalität und es gibt sehr viel Videocontent, der mit AI-Tools erstellt wird. Wie wirkt sich das auf den Content auf der Plattform aus und wie beurteilt ihr das?
Ja.
Und wie beurteilt die User das? Also wie
ja, ja. Das finde ich so schön, dass du sagst, wie beurteilen die User das? Weil wir beurteilen aus Marketing ja auch manchmal Sachen, aber vergessen, für wen wir den ganzen Kram machen. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war, lass mich nicht lügen, 2 Jahre oder so, da habe ich als Erster im Dachmarkt über AI auf dem ADC Tech Day gesprochen. Ne? Das war noch bevor unsere Creative Suite Symphony, die AI-Suite, gelauncht wurde, weil ich da auch schon, ne, das war Thema vom Tech Day und zusätzlich wollte ich halt auch dazu was sagen, weil man hat schon gesehen, dass die Community halt Third-Party-Tools benutzt, um selber kreativ damit zu sein. Ja, das war dann halt mehr in die Richtung von Midjourney und sowas. Und das gilt bis heute, auch wenn wir jetzt Tech-Lösungen haben, die auch hilfreich sind. Wir müssen aber immer wissen, AI ist keine Idee. Nur weil was mit AI gemacht wurde, heißt es noch lange nicht, dass das irgendjemanden interessiert. Und das ist auch nicht neu, ne? Also wir haben das auch auf anderen Plattformen schon gehabt mit Lil Maykayla, die erste AI-Creatorin oder Influencerin, ja, das ist jetzt auch nicht der erfolgreichste Content der Welt bis heute, ja. Das ist dann Niveau, das ist dann erstmal spannend und ich glaube, da geht es wirklich darum zu verstehen, auch im Marketing und in der Werbung, was nutzen einem diese Tools und nur um sie zu benutzen, ist noch kein Erfolgsgarant, ja. Also wir haben, ne, diese AI-Suite, die kann dir helfen, weil wir natürlich da auch eine ChatGPT-Lösung in dem Sinne haben, die dir beim Brainstormen helfen kann. Und wir haben natürlich auch, gerade wenn es ums Adaptionsgeschäft geht, ne, wenn du Multimarket irgendwie hast, das kann macht AI-Dubbing, also übersetzt halt dann wirklich live komplett das, was die Person sagt und macht das auch lippensynchron, wenn die Person jetzt nicht gerade einen Flickflack macht und irgendwie relativ klar in die Kamera spricht und so. Und ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen. Das hilft einem bei Scaled Production. Und ich sage auch nicht, dass man auch nicht mit diesen Avatar-Lösungen, die wir auch haben, ne, man kann Avatars von der Stange machen, man kann selber von sich einen machen, wenn das aber wahnsinnig langweilig ist, was dieser Avatar sagt, wie ein gesprochener, weiß ich nicht, so eine Schweinebauchanzeige, dann interessiert es halt auch keinen. Also es ist ein Tool und es ist unsere Aufgabe, mit diesen Toolen etwas Ungesehenes, Kreatives zu machen und auch nicht denken, nur weil man es einmal gemacht hat, ist es jetzt immer erfolgreich, weil wir wissen, so funktioniert es leider nicht.
Es ist ganz interessant, was du sagst. Es geht nicht darum, was du kreativ oder contenttechnisch machst, sondern wie du es nutzt, um eben halt dein Content überhaupt herzustellen. Und es wäre so, als wenn man jetzt lange darüber sprechen würde, wie gut ein Tool wie CapCut ist oder After Effects oder was auch immer. So jedem das seine. Ne? Ich habe mich auch mal ein bisschen geschaut und geguckt, ob eure ganz Großen, so wie Bella Poarch oder KB Lame und wie sie alle heißen, die so wirklich in den 100 Millionen Follower-Bereichen darum schwirren, wie weit, ob man da sieht, ob da irgendwie viel KI ist. Ich glaube, wenn ja, in der Produktion, aber nicht unbedingt in dem, was dort wirklich selber im Content passiert. Ne?
Ja, und es sind auch also die Grenzen fließen ja. Ob jetzt was mit KI hergestellt wird oder ob es mit CGI gemacht ist, am Ende des Tages, man weiß es auch nicht mehr, wenn man sich so Creator im deutschen Markt zum Beispiel wie Falco Punch anguckt, der macht sehr viel mit CGI, der macht sehr aufwendige Produktionen und Er macht es aber auf eine Art und Weise, dass es immer noch TikTok-nativ ist. Ne? Also der versteht, wie die Plattform funktioniert. Der wirkt die Kamera im ersten Schritt vielleicht erstmal, als sei es mit dem Handy aufgenommen. Dann fliegen aber irgendwie Drachen durchs Bild und die Erde bricht auf und sowas. Und wie das zustande kam, ist auch der Community absolut egal, solange sie was sehen, was sie interessiert, was ein Thumbstopper ist und wie man da hinkommt. Ist dann auch erstmal egal. Und wenn du es mit Stop-Motion machst, ich sehe auch ganz viele Bewegungen und ich glaube, jeder hier in dem Call erinnert sich an die klassischen Lürzers-Archiv-Ideen, ja, die sehr visuell stark sind. Und ich sehe solche Sachen zurückkommen, weil es einfach unterhaltsame, ne, die klassische Ruben-Goldstein-Maschine, wo ein Mechanismus was anderes auslöst. Wir können das schon nicht mehr sehen, weil das haben wir in mehreren Spots und sowas schon über die letzten Jahrzehnte gesehen. Aber für eine neue Zielgruppe, die neu ist, die sowas noch nie gesehen hat, für die ist das spannend und ungesehen. Und da ist es dann auch egal, ob das mit KI gemacht wurde oder mit der Hand.
Absolut. Man muss sowieso mal diese Werbebrille abnehmen oder die Expertenbrille abnehmen, sondern mal gucken, was wirklich also draußen passiert. Ne? Also,
ja.
Ich glaube, wir müssen jeder von euch nochmal eine Frage beantworten. Ich würde bei Mirko anfangen wollen. Und zwar, wenn du gehst ja zu den Kunden und du erklärst ja auch vielen Marken, warum sie anfangen sollen. Was sind denn so die 3 oder 4 Top-Regeln? Was muss ein Kunde beachten, wenn er sagt, ich mache den Schritt?
Die sind tatsächlich gar nicht so neu. Also die erste Regel ist, sorgt dafür, Julius hat es eben Thumbstop Power genannt, manchmal sage ich auch Fight the Finger, sorgt dafür, dass du erstmal die Leute mit deinem Video hookst, weil du eben, also fesselst, ne? Weil du eben kein unskippable Ad bei uns hast. Weil, also ich rede ja mit den Unternehmen letzten Endes über ihren werblichen Auftritt. So, das heißt, wenn du am Anfang direkt langweilig daherkommst, bist du weg. Das zweite ist, es gibt, und das haben wir durch viel Research herausgefunden, es gibt im Wesentlichen 4 emotionale Mindsets, mit denen unsere Communities auf die Plattform kommen. Das eine ist, man sucht nach Entertainment, ja, will sich einfach entspannen. Das andere ist, man braucht einen Uplift, weil man sich vielleicht gerade irgendwie gestritten hat mit der Partnerin oder auf der Arbeit einen schlechten Tag, braucht also gute Laune. Das dritte ist, man will irgendwas Neues entdecken. Und das vierte ist, man will Teil einer größeren Gruppe sein, also Community. So, das sind diese 4 emotionalen Mindsets. Und bediene die mit deinem Content. Nimm dir einen raus und bediene den. Und das dritte ist, sei distinctive. Also sei unverwechselbar. Mach klar, dass deine Marke hier auch unmittelbar erkannt wird. So, wir haben ein tolles Chart, das wir immer zeigen. Da ist Distinctiveness, wird bei vielen Marken verstanden, da packe ich mein Logo drauf. Nein, die wirksamsten Brand Assets, die du bei uns haben kannst, sind Characters und Sounds. So, ein Sound ist nicht der neueste Beyoncé-Song. Ein Sound kann irgendwas sein, was du selber entwickelt hast. Und ein Character, wer das zum Beispiel super, super gut macht, ist Duolingo, die Sprachlern-App, die diese lustige Eule hat, die jetzt neulich irgendwie von einem Cybertruck gekillt wurde und dann musste man Sprachkurse machen, um sie wieder zu beleben und so, weil sich die Community schon so in diesen Character verliebt hat, dass sie ihn nicht loslassen will. Und das ist ein Distinctive Brand Asset. Das sind im Wesentlichen die 3 Regeln, die du befolgen musst. Attention, Emotion und Distinctiveness.
Mhm. Stark. Und Julius, wer macht das denn besonders geil? Weil wir sagen jetzt nicht, wer es nicht besonders gut macht, sondern wir sagen, wer macht das denn aus deiner Sicht, du als Top-Kreativer, wer macht das richtig geil?
Ja, ne, also ich bin da mittlerweile auch ein bisschen, ne, also mir kann man es auch nie recht machen, das kommt leider auch mit hinzu, deswegen sage ich immer, es gibt noch nicht das Komplettpaket, aber das ist auch in Ordnung, weil jeder muss auch wissen, wie er TikTok nutzt, von der Full-Funnel-Strategie bis hin zu, wie Duolingo es macht, die das rein über einen organischen Account machen. Also hier Shoutout an Viktoria Renner von Osmose, weil die sind zum Beispiel für den deutschen Duolingo-Kanal zuständig. Die machen das, einer der erfolgreichsten Kanäle in DACH. Die wissen wirklich da, was sie machen. Ja. Es gibt aber auch ganz viele andere tolle Kampagnen. Zum Beispiel letztes Jahr, das war, glaube ich, von Accenture Song und Aldi Nord, die Spagulatius-Kampagne, die hat auch hier und da mal was gewonnen. Und das war sehr TikTok-first gedacht, aber es war in Anführungszeichen, und das Wort sage ich trotzdem mit Liebe, relativ klassisch. Es war aber aus der Plattform gedacht. Es war mit einem Song. Es war wirklich, also die, das Beste, die, das beste Aufeinandertreffen von, es sind zu früh im Supermarkt, Weihnachtsprodukte und einem Repräsentanten wie Shi Agu, der halt immer diese Skimaske trägt. Also das war auch konzeptionell, wenn man das liest im ersten Slide, schon sehr sauber. Und das ist so einer meiner Lieblingscases, weil er auch die Größe von TikTok zeigt. Aber auch Vodafone, die machen seit 2 Jahren in Folge ein eigenes Format, Paranormal Connectivity, was wie ein kleiner Horrorfilm auf TikTok ist, ja, in Episoden. Und die machen das halt dann auch smart, weil sie machen das dann Full Funnel und benutzen auch diese Production Opportunity, um dann auch Lower Funnel Product Assets herzustellen. So, ne? Und dann gibt es auch viele Einzelmeister, ja. Da hat Kühne hat ein sehr erfolgreiches Asset, weil sie mit ihren Essiggurken halt einen, ne, anstatt Schokoladenfondue-Ding gemacht haben, haben sie halt mit Essiggurken gemacht. Das ist natürlich ein Thumbstopper und erstmal außergewöhnlich, aber auch eher eine einzelne Sache. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an.
Ich möchte aber eine Sache noch nicht unerwähnt lassen, weil das hat mir wirklich gezeigt, wie gut es sein kann, wenn man sehr, sehr früh mit uns zusammenarbeitet, schon in der Konzeptionsphase. Einer meiner größten Kunden im Schweizer Team aktuell ist On, die Marke, die Sportschuhmarke, ne, die Schuhe und Apparel jetzt herstellt. Und für die letztjährige Brandcampaign mit Zendaya sind die sehr früh auf uns zugekommen. Ich glaube, etwas mehr als ein halbes Jahr vor Kampagnenlaunch. Mit einem Setup, das darf ich teilen, weil die anderen Plattformen haben es genauso gemacht, von in Frage kommenden Testimonials, und wir sollten dann beurteilen, welchen Impact diese Testimonials, welche Engagement Rates und so die bei uns haben. So, zu unserer großen Freude wurde mit Zendaya ein Testimonial ausgewählt, die bei uns ganz, ganz oben gerankt wurde, ja, und wir daher schon wissen, dass alleine das schon der Kampagne einen gewissen Erfolg geben wird. Also nehmt uns, also da auch der Aufruf an Kunden und Agenturen, nehmt uns gerne ganz früh mit in eure Konzeptionsphasen rein. Wir können euch auch mit Informationen zur Seite stehen, die ihr vielleicht nicht über unsere hinlänglichen Tools unmittelbar abrufen könnt.
Tipptopp. Super, vielen Dank. Also ich bin schwer beeindruckt. Ich hätte noch ungefähr so 20 Fragen. Also vielleicht machen wir einen zweiten Teil draus.
Gerne, jederzeit.
Vielleicht, ich glaube, man konnte heute schon eine ganze Menge Dinge mitnehmen. Ich persönlich habe mir einen Satz gemerkt, also ich habe mir ganz viele Sätze gemerkt, aber das kreative Diktat ist back. Das fand ich schon mal ziemlich geil. Das werde ich mitnehmen, auch für uns intern. Und von meiner Stelle schon mal einen herzlichen Dank. Und euer Motto Spreading Joy. Bei mir hat es funktioniert. Ich hoffe, bei unseren Hörern auch.
Ja. Letzte Frage, sucht ihr Leute? Also wir haben ja hier auch mal sehr interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, also seid ihr gerade auch im Suchmodus für kreatives und beraterisches und strategisches und verkäuferisches Talent, oder seid ihr gut aufgestellt?
Ich will es aus meiner Sicht mal so sagen, wer gerade Interesse hat, eventuell in die Schweiz zu ziehen, kann sich bei mir melden. Da suchen wir gerade.
Ah, cool.
Definitiv, ja.
Realistische Einschätzung von meiner Seite, nein, auf Kreativebene nicht. Aber das Wichtigere ist auch, dass die bei euch in den Agenturen bleiben, weil da brauche ich sie als Partner ganz, 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 ganz dringend.
Es ist mein Podcast, aber ich mache dir ein großes Herz, Julius.
Sehr schön.
Super, gut. Jungs, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ganz beeindruckend. Cool. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Und ich bin gespannt, wo ihr in 5 Jahren steht.
Wir auch, ja.
Macht's cool. Gut.
Super.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.